SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Sein Bruder ist der berühmte Bergsteiger Reinhold Messner und auch er selbst ist einen außerordentlich erfolgreichen Weg gegangen. Hubert Messner ist Neonatologe. Er hat in Bozen die Frühchenstation aufgebaut und war dort lange Chefarzt. Etwa 15.000 zu früh auf die Welt gekommene Kinder hat er auf den Weg ins Leben begleitet, darunter auch Alex, seinen eigenen Sohn.
Er ist auf die Welt gekommen in der 28. Richtung 29. Woche, hatte aber schon auf seit der 24. Woche hatte die Frau einen Blasensprung. Das heißt, das ist ein großes Problem. Wir waren imstande, dann das in die 29. Woche zu bringen. Und er hatte wirklich große Probleme. Nicht so sehr bei der Geburt, aber anschließend musste künstlich beatmet werden, hatte mit der Lunge große Probleme. Die Lunge fiel immer wieder zusammen, also heißt man im Pneumothorax. Und es ging ihm wirklich sehr schlecht. Er hat mich gefordert, nicht nur als Arzt, hat mich gefordert, klarweise auch als Vater, weil ich einfach gedacht habe, dass ich das nicht schaffe, obwohl ich tausenden von anderen Kindern wirklich helfen konnte.
Wobei Sie das Emotionale ja irgendwie ausblenden mussten.
Richtig, und das ist das Schwierige dann, was mir passiert ist. Ich war überzeugt, dass ich das kann. Und ich wusste, meinen Job hatte ich das Selbstvertrauen, das zu machen. Mhm. Aber die Schwierigkeit war dann, wenn er sich erholt hat, dann war ich plötzlich wieder emotional Vater. Aha. Ja. Und ich sah, dass ihm dann wieder sehr schlecht ging und wieder in diese rationale Rolle als Arzt hineinzufallen. Aha. Das hineinzugehen war einfach schwierig. Das war wirklich ein Balanceakt.
Es ist gut ausgegangen bei ihm. Er ist seinen Weg gegangen, hat Abitur gemacht, angefangen Medizin zu studieren. Ist jetzt, glaube ich, kurz vor Ende.
Er hat noch einen Monat das vom praktischen Jahr und wird dann im Herbst promovieren, wie man das schön sagt. Und hat jetzt eine Stelle als Forschungsassistent an der Universität Innsbruck angeboten bekommen.
Toll.
Und wird sie antreten.
Hat er irgendwelche Beeinträchtigungen fürs Leben?
Nein, er hat keine Beeinträchtigung. Er hat sicher das Lungenvolumen, das vielleicht ein bisschen kleiner sein wird, aber macht Sport, er klettert viel, läuft die 100 Meter nicht in 10 Sekunden. Ja.
Gibt Schlimmeres.
Richtig.
Wir hatten mal vor Jahren einen Schweizer Kinderarzt, der auf das Operieren von Kinderherzen spezialisiert war und also ein international renommierter Operateur, der erzählt hat, dass dann, wenn er Kinder gerettet hat, es bei den Eltern oft eine lebenslange Dankbarkeit gibt. Haben Sie Erfahrungen dieser Art auch gemacht?
Ja, das ist das Schöne in diesem Beruf, besonders auf Intensivstationen. Wenn Kinder rauskommen, ich sage nie, ich habe das Leben gerettet. Ich habe meine Arbeit gemacht, es hat Spaß gemacht, es sind sehr viele emotionale Momente dabei. Aber ich habe auch viele Familien, die wirklich in der Zwischenzeit fast ein Leben lang mir dankbar sind, was manchmal peinlich ist für mich selber, aber wahnsinnig schön und befriedigend ist.
Wobei in Ihrem speziellen Fall ja dazu kommt, das geht ja nur in der Kombination eine funktionierende Technik und ein sehr gutes, ebenfalls funktionierendes Team.
Eine Intensivstation braucht jede Menge Ressourcen, sei es technischer Natur, obwohl wir jetzt die Technik zurückgefahren haben über die letzten Jahre, aber es braucht viele, viele Mitarbeiter, nicht nur Ärzte, sondern Schwestern, die diese Kinder betreuen. Und es ist ein Team, das funktionieren muss und in das man sehr großes Vertrauen haben muss.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Hubert Messner, Kinderarzt und Neonatologe und der 9 Jahre jüngere Bruder des großen Reinhold Messner. Beide wachsen auf in einem Bergdorf im Südtiroler Wilnöstal. Beide sind sportlich, beide sind ehrgeizig und beide haben ein Ziel.
Wir haben uns einfach ganz verschieden entwickelt. Er ist früh weg von zu Hause. Ich war in den Bergen, ich war nicht der große Bergsteiger, aber ich habe viele Berge bestiegen. Aber was mich fasziniert hat, war die Leichtathletik. Aha. Und habe früh begonnen, Leichtathletik zu machen und habe dort meinen Weg gefunden. Und nicht so sehr in den Bergen. Und es hat sich aber später dann irgendwo ergänzt, weil mein Bruder ja auch viel trainiert hat in den 70er Jahren. Und wir wirklich zusammen sehr viel trainiert haben und auch von dort her eine besondere Beziehung zueinander aufgebaut haben.
Also durchaus auch ein enges emotionales Verhältnis. Und 9 Jahre bedeutet ja, man ist jetzt nicht in dieser klassischen Konkurrenzsituation zum älteren Bruder.
Es war nie eine Konkurrenzsituation. Aha. Ich habe verfolgt, was er gemacht hat. Klar, wie die ganze Familie das verfolgt hat. Aber mit einer bestimmten Distanz. Es waren auch andere Jahre. Aha. Ja, das war nicht diese Presse, die jeden Tag da war, wie es später war. Aber wir haben beide ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt. Ich habe mein Leben geführt als Leichtathlet damals und als Student. Und er war schon weit in den Bergen weg und viel weniger zu Hause geführt.
Wenn Sie sich zurückerinnern, wie ist die Familie, wie sind auch die Eltern, die ja mit Medien überhaupt gar nichts zu tun hatten, bis dato mit diesem doch relativ frühen und großen Ruhm des Sohnes in diesem Fall umgegangen?
Ich glaube, das war sicher für Sie etwas Überraschendes, etwas, was für Sie sehr schwer kontrollierbar war und auch vielleicht nicht so verständlich war, dass plötzlich einer der Söhne viel in den Medien, ob das Radio und dann auch schon Fernsehen war. Wir hatten Fernsehen ja erst in den 70er Jahren in meinem Tal, vorher gab es das nicht. Und es war sicher etwas Misstrauen auch dabei, weil man dem Ganzen nicht so getraut hat. Und einfach Sorge gehabt habt von dem schnellen Aufstieg und von tiefem Fall. Das war so. Das war einfach in der Dorfgemeinschaft so, im Dorfleben so, dass man einfach Sorge hatte, wenn jemand zu schnell und zu großen Erfolg hatte.
Es gab ja 1970 am Nanga Parbat die gemeinsame Expedition, Ihr Bruder Reinhold und der andere Bruder Günther. Und Günther ist nicht zurückgekommen. Ein Schock für die Familie, der wie lange angedauert hat?
Dieser Schock in der Familie hat sicher sehr lange angedauert. Ich würde nicht sagen Schock, sondern diese Sprachlosigkeit, dieses Misstrauen ein bisschen auch. Es hat sich die Bindung sicherlich zum Bruder, auch von meiner Seite, etwas verändert, weil wir einfach nicht verstanden hatten, was dort passiert war. Aber auch das Problem gegeben war, dass wir die Geschichte ja kannten, die Reinhold uns erzählt hatte, auf der anderen Seite aber die Presse da war, die versucht hatte, ganz was anderes zu erzählen. Mhm. Und plötzlich bist du als Familie zwischendrin und klar vertraust du deinem Bruder und weißt, dass er sicherlich alles versucht hatte, was ich später ja selber dann gesehen habe. Aber auf der anderen Seite war diese Presse, die damals sicherlich sehr schlimm war.
Mhm. Also diese Vorwürfe, er, Reinhold, hätte den Bruder im Stich gelassen.
Richtig. Wie gesagt, das hat auch diese Familie ein bisschen zerrissen. Diese zwei Pole, zwischen denen man saß. Man saß einfach zwischen den Stühlen, ja.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Ulrich Schneider war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, seit mehr als 20 Jahren Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Groß geworden im Ruhrgebiet als Kind einer Arbeiterfamilie, studierter Erziehungswissenschaftler, ein Mann, der eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich beklagt und nicht nur deshalb eine Reform der Rentenversicherung will.
Es geht darum, dass wir wirklich dieses Mehrklassensystem mal beenden. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also die gesetzliche Rentenversicherung ist der Kern der Alterssicherung in Deutschland. Und es wird Zeit, dass wir die 1,8 Millionen Beamten dort auch reinholen, dass wir auch alle politischen Mandatsträger reinholen und dass wir auch die Selbstständigen reinholen und auch die Kassen integrieren für Architekten, für Apotheker und so weiter. Also wirklich eine Bürgerversicherung für alle.
Sie sind jetzt seit 20 Jahren Hauptgeschäftsführer. Wenn das keine neue Forderung ist, warum konnten Sie sich nie mit solchen Forderungen durchsetzen?
Die Rente ist, denke ich, dass das wirklich am wenigsten reformierbarste, was wir in Deutschland haben. Die funktioniert ja noch wirklich wie seit der Gründung. Also wir tun nach wie vor, als hätten wir Arbeiter, die alle an der Werkbank stehen, als gäbe es keine Computer, als gäbe es kaum Produktivität, als gäbe es keine Digitalisierung. Und es wird getan. Es wurde auch, die Rente wurde ja nie wirklich reformiert, weil alles auch von irgendwelchem Besitzstanddenken getragen sind. Stell dich mal vor, Beamten, 1,8 Millionen, die sollen einzahlen die Rente. Natürlich ist da Widerstand und das ist schwierig.
Dann gibt es immer wieder den Blick ins Ausland, nach Österreich beispielsweise, wo jeder, der ein Erwerbseinkommen hat, in die Rentenkasse einzahlt. Da werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, genau so soll es gehen, oder?
So soll es sein. Es gibt vernünftigere Modelle als in Deutschland. Mittlerweile vernünftigere, weil sie zeitgemäßer sind. Auch in der Schweiz, wenn man sich das anschaut. Auch in den Niederlanden, muss ich überlegen, in den Niederlanden bekommt jeder eine Rente, der dort eine gewisse Zeit seinen Wohnsitz hat. Das ist sogar beitragsunabhängig sozusagen. Dort ist Fürsorgeleistung, also das wir als Sozialhilfe bezeichnen, Altersgrundsicherung, und Rente ist integriert. Also hochvernünftig. Alles denkbar, alles machbar. Theoretisch praktisch muss man wirklich nur den Mut mal haben, politisch auch sich vorstellen zu können. Es geht auch ganz anders.
Auch in der Schweiz wird das Thema Rente heiß diskutiert. Da gibt es Vorschläge, beispielsweise zu sagen, wir kürzen die Rente oder wir erhöhen sie zumindest nicht weiter und wir erhöhen das Rentenalter. Mhm. Solche Vorschläge gibt es auch bei uns. Das Rentenalter zu erhöhen, wurde sofort aber gleich wieder ad acta gelegt. Das ist
auch vernünftig. Na, diese Erhöhung des Renteneintrittsalters, darum geht es ja, ist nichts anderes als eine Rentenkürzung. Jeder weiß, viele schaffen das gar nicht, müssen dann aber Abschläge in Kauf nehmen. Und das ist genau der Spareffekt, den man will. Bei den einen zahlt man später aus, bei den anderen hat man es mit Abschlägen zu tun. Darum geht es in Wirklichkeit. Deswegen sagen wir, wir müssen an der Einnahmenseite was verändern, indem wir eben eine Bürgerversicherung aus dieser Rentenversicherung machen, indem wir auch, und jetzt kommen wir Richtung Schweiz, indem wir auch mal darüber nachdenken, dass man die Beitragsbemessungsgrenzen kappt.
Wir wollen Armut abschaffen, so lautet die aktuelle Kampagne des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Es ist ein Ziel, hinter dem sich alle versammeln können. Es ist allerdings auch ein Projekt mit sehr überschaubaren Erfolgsaussichten. Ulrich Schneider vertritt diesen Paritätischen Wohlfahrtsverband seit 20 Jahren auch in den Medien. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR 1 Leute bei Nicole Köster, die ihn zunächst mal fragte, wann er sich zuletzt seinen Rentenbescheid angeschaut hätte.
Regelmäßig, wenn er kommt. Also wann ist denn der letzte gekommen? Vor 2 Monaten oder sowas. Ich habe ja auch noch eine Zusatzversorgung. Auch da kriege ich regelmäßig Bescheide. Die gucke ich mir sehr genau an. Ja.
Wie haben Sie reagiert, als Sie auf den Rentenbescheid geguckt haben?
Mich hat es ja nicht überrascht. Was da drin ist, dazu bin ich zu sehr politisch, auch mit dem Thema verwandt einfach, um zu wissen, ohne Zusatzversorgung, die wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeschlossen haben, wäre schwierig für mich, auch für mich, obwohl ich reichlich Beitragsjahre habe.
Darf ich so indiskret fragen, was stand denn konkret drin im Rentenbescheid?
Das weiß ich nicht mehr, wirklich nicht.
Wenn Sie sich so intensiv damit beschäftigen, soll ich
Ihnen
das
abnehmen? Ja gut, ich gucke immer nach, was hast du etwa im Alter? Aber mit der Zusatzversorgung. Und dann rechne ich immer so, dass ich sage, wenn man in Rente geht, sollte man alle Anschaffungen getätigt haben. Die Kinder sollten aus dem Haus sein, in Anführungsstrichen. Sprich, die sollten selber klarkommen. Und wenn man das mal so in Abzug dann nimmt, dann müsste man eigentlich damit hinkommen. Dann hat man das, oder sollte man damit hinkommen, darum geht es ja, dann hat man das, was man Lebensstandardsicherung nennt.
Und das wäre was für eine Summe bei Ihnen?
Bei mir käme ich mit Zusatzversorgungskasse und allem auf rund über 3.000 sind das im Monat.
Jetzt wurden die ersten Rentenbescheide mit Grundrentenzuschlag verschickt. Arbeitsminister Hubertus Heil lobte das als Anerkennung von Lebensleistung. Wie bewerten Sie denn die Grundrente?
Ach, ich glaube, das ist halt die Anerkennung von Lebensleistung. Der Begriff, der ist allerdings schon so schräg, mit dem komme ich nicht klar. Also die Leistung eines Lebens kann sich doch nicht daran bemessen, wie viele Jahre ich sozialversicherungspflichtig tätig war. Wir haben Menschen mit einer riesigen Lebensleistung, die zum Beispiel selbstständig waren, die haben die eingezahlt, die müssen aber arbeiten, die können zum Teil überhaupt nicht aufhören zu arbeiten, weil sie gar keine Alterssicherung haben. Wir haben insbesondere Frauen, die wirklich die ganze Care-Arbeit in der Vergangenheit gemacht haben, sich um Kinder, Familie, Pflegebedürftige gekümmert. Das ist Leistung. Ich finde den Begriff schon sehr verunglückt. An dem, was wir tatsächlich ein Problem haben in der Rente, dass nämlich immer weniger Menschen mit ihrer Rente hinkommen, ändert diese Grundrente wenig.
Wenn wir noch kurz bei der Grundrente bleiben, 1,3 Millionen Menschen sollen davon profitieren. Sie haben die Frauen gerade angesprochen, vor allem Frauen sollen profitieren, denn Frauen sind insbesondere von der Altersarmut betroffen. Ist das denn ein Weg aus der Altersarmut?
Nein, weil die Hürden dazu zu hoch sind. Wenn man sich anschaut, man muss ja 33 oder 36 Versicherungsjahre mitbringen. Wir haben ja genau das andere Problem, dass jetzt ins Rentenalter Menschen reinkommen, die waren langzeitarbeitslos, die waren mehrfach arbeitslos, also immer mal wieder einen Job, dann wieder was suchen. Die kommen nicht auf diese 33 Jahre und für diese müssen wir dringend was tun. Und da geht natürlich diese Grundrente völlig ins Leere. Das ist nicht die Gruppe, für die man Rentenpolitik machen wollte.
Die Bilanz des Afghanistan-Krieges, die Frage nach den Opfern, die Frage nach den Kosten, die Frage nach dem Sinn, das alles vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner bis auf eine Resttruppe und die Bundeswehr komplett raus sind aus einem Land, das vermutlich sehr bald wieder den Taliban gehören wird. Darum ging es am Freitag in der Leute-Sendung mit dem Zeitjournalisten und Kriegsreporter Wolfgang Bauer, der vor 4 Wochen zuletzt in Afghanistan war.
Wir sind in Kandahar gewesen, also der früheren Hauptstadt von Afghanistan, der Geburtsstätte der Taliban. Eine Stadt, die bis vor kurzem als eine der sichersten galt, weil massiv die Amerikaner dort ihre Truppen stationiert hatten und die Afghanen auch. Mhm. Und wir haben uns in Kandahar kaum sozusagen vor die Haustür getraut. Jeden Tag hast du da bis zu 20 Morde auf der Straße.
Begangen von wem?
Das weiß man oft nicht, häufig von Taliban, aber dieses Vakuum, was sich da jetzt ausgebreitet hat, machen sich viele Parteien zunutze, also auch die Mafia, Kriminelle, ein immer größer werdendes Problem in diesem Land. Also in der Stadt ist es nicht mehr sicher und die Taliban haben jetzt gerade in den letzten Wochen Nachbarschaft für Nachbarschaft, Distrikt für Distrikt erobert und sind jetzt in den Straßen von Kandahar.
Wie groß ist die Angst der Menschen, möglicherweise auch der Menschen, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, vor der Rache der Taliban in Kandahar?
Die mit der Bundeswehr und mit dem Militär insgesamt zusammengearbeitet haben, die sind natürlich in Panik. Die sind auf den Listen der Taliban, die können sich auch kaum mehr außerhalb der Städte bewegen, weil das Land, die Highways von den Taliban kontrolliert werden. Die Familien sind, muss man einfach sagen, in heller Angst. Und hoffen immer noch, dass die Bundeswehr bzw. die Amerikaner sie ins Ausland retten, muss man sagen.
Wenn wir über Afghanistan reden, dann sollten wir vielleicht auch die neuesten Meldungen angucken. Die Taliban, so ist aktuell zu lesen, haben inzwischen mehr als die Hälfte des Landes eingenommen. Korrekt?
Wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Es kommt immer darauf an, was man da reinzählt. Die Regierung, kann man im generell sagen, kontrolliert nur noch die größeren Städte, Kontrolle auch in Anführungsstriche gestellt und auf dem flachen Land maximal die Distriktzentren. Das beschränkt sich oft auf einzelne Gebäude der Polizei, des Gouverneurs und des Militärs. Der Rest ist bereits, also eigentlich schon in Taliban-Hand, von wenigen Regionen abgesehen.
Die Angst davor, dass die Taliban Rache nehmen könnten, führt offenkundig dazu, dass, Frage, auch eine große Flüchtlingswelle droht?
Absolut. Pakistan, Tadschikistan, der Iran, die machen alle gerade ihre ehemaligen Flüchtlingslager, die sie noch aus früheren Jahren hatten, fit. Die bereiten sie vor für eine große Flüchtlingsbewegung. Sogar Soldaten, aktive Einheiten beginnen ja schon in die Nachbarländer zu fliehen. Aha. Wie vor 2 Wochen, als über 1000 afghanische Soldaten nach Tadschikistan geflohen waren, weil sie mit dem Rücken sozusagen zur Wand standen und Angst hatten, von den Taliban gefangen genommen zu werden.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Wie wollen wir leben und wie will jeder von uns in Zukunft leben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Wohnsoziologin Christine Hannemann, die an der Universität Stuttgart forscht und lehrt und die auch gleich die Antwort gibt: Viel Platz allein macht nicht glücklich. Am Freitag war Christine Hannemann Leutegast von Nicole Köster.
Es gibt ja Ereignisse im Leben, wo sich die Wohnbedarfe sehr stark ändern. Und gerade wenn es ums Wohnen geht, es geht ja ums Wohnen mit Kindern und ohne Kinder. Und wenn die Kinder ausziehen, dann ist für mich spätestens der Zeitpunkt gegeben, sich zu überlegen, ob ich diese Wohnsituation, wie ich sie jetzt habe, zum Beispiel mit einer Treppe im Einfamilienhaus, ob das wirklich eine Perspektive für mich ist. Und es ist natürlich auch nachzuvollziehen, in meinem persönlichen Umfeld habe ich das auch gesehen, 4. Etage ohne Aufzug, wie lange geht das? Und ab wann mache ich mir Gedanken darüber, ob ich das mit 96 noch so realisieren kann? Und wir haben ja diese Lebenserwartung. Das ist ja ein unglaublicher Gewinn und zivilisatorischer Fortschritt. Aber das heißt eben auch, meiner Meinung nach, und daher kommt dieser Satz, den Sie jetzt zitiert haben, ich muss es mir eigentlich überlegen, wenn ich noch fit bin und wenn ich das noch gut steuern kann. Und
was haben Sie sich überlegt?
Ich persönlich habe mir überlegt, ich kann Ihnen gerne erzählen, wie ich in der Zukunft wohnen möchte. Ich bin Mitglied in einer Genossenschaft, in einem sozialen und ökologischen Wohnprojekt und hoffe, dass ich dort dann, wenn ich meine unmittelbare Tätigkeit an der Universität Stuttgart beenden werde, das ist aber erst in ein paar Jahren, dass ich dann in diesem Wohnprojekt auch eine entsprechende Wohnung zusammen mit meinem Partner erhalten kann. Und da wird alles rollstuhlgerecht sein. Es ist ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wohnprojekt, aber ohne, dass ich zur Gemeinschaft gezwungen werde, sondern ich mache so viel, wie ich möchte. Aber ich möchte gerne mich einbringen in meiner persönlichen Lebenssituation. Mir ist es zu eng, nur mit meinem Partner zusammen zu wohnen, sondern ich liebe es oder finde es sehr schön, wenn in meiner unmittelbaren Wohnumgebung Menschen sind, die ich schätze, mit denen ich auch sehr viel anfangen kann.
Sie sind Professorin an einer Universität. Ist das ein Modell, was sich auch jede Kassiererin, jeder Kassierer eines Supermarktes leisten kann?
Das ist natürlich immer die Frage der Wohnkosten. Und in diesem Modell, von dem ich gerade spreche, hat es seine Grenzen, weil aufgrund der Verteuerung der Baukosten das Wohnprojekt schon vor der Pleite stand und erstmal neu finanziert werden müsste. Aber es geht um die Finanzen. Aber von der Wohnidee her, vom Konzept her, eignet sich das für jeden Menschen, der Spaß hat an anderen Menschen.
Das Konzept, ja, aber am Ende geht es tatsächlich ums Geld.
Um die Kosten, genau. Das ist natürlich die Frage. Es ist auch die Frage, wo ich es realisiere. Also ich habe jetzt auch dann die Idee für mich, nicht am Rande der Stadt zu wohnen, sondern in der Stadt. Ich weiß nicht, wie es in 5 Jahren aussieht mit dieser Meinung, aber natürlich, ich bin Berlinerin und ich möchte gerne dann auch in Berlin leben, aber das ist für jeden anders. Und ich wünsche mir und plädiere dafür, dass solche Wohnprojekte als generelles Wohnangebot entwickelt werden und nicht nur für Menschen wie ich, die ich mir jetzt eine Professur erkämpft habe, sondern eben auch, dass die grundsätzlich finanzierbar sind. Aber ich kann das natürlich auch solche Wohnprojekte in Sozialwohnbauprojekten realisieren. Da habe ich aber das Problem, dass im sozialen Wohnungsbau in Deutschland keine Gemeinschaftsflächen finanziert werden. Da sind wir wieder bei diesen Normierungen.
Professor Jörg Dötsch war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Dötsch leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik in Köln. Er ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und er sieht sich immer häufiger mit der Frage konfrontiert, ob Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden sollen oder nicht.
Patienten, die mich fragen, die mich anrufen, da ist mehrheitlich eine insgesamt positive Tendenz, aber auch ganz klar, und das wird mir dann oft signalisiert, der Wunsch, das Ganze wirklich von beiden Seiten noch einmal zu betrachten und ausführlich zu diskutieren. Was sind die Vor- und Nachteile? Ich erlebe es, dass dann fast immer es doch zu einer Entscheidung kommt. Bei einzelnen Eltern oder Jugendlichen kann dann noch keine Entscheidung getroffen werden. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass man noch etwas zuwartet und sich selbst die Zeit nimmt, um die Daten zu beobachten, die Impfnebenwirkungen, die möglicherweise auftreten, um dann irgendwann eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Denn genau das ist ja das Thema, was so sehr diskutiert wurde. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Bück, sagt, es gibt bereits Studiendaten aus den USA, wo Millionen Kinder und Jugendliche geimpft wurden. Die Ständige Impfkommission sagt, dass sie auf Daten aus den USA wartet. Dort gäbe es zwar Meldungen über Herzmuskelentzündungen nach den Impfungen, aber die wirkliche Auswertung liege da noch nicht vor. Können Sie da Licht ins Dunkel bringen?
Ja, das ist richtig. Beides ist ja richtig. Es sind schon sehr viele Kinder und Jugendliche in den USA beispielsweise geimpft. Vielleicht sollte man auch noch mal erläutern, warum das in den USA anders ist als bei uns. Denn viele sagen, warum verlassen wir uns auf die Daten der USA? Warum sind wir sozusagen in Anführungsstrichen so feige und machen es nicht selbst? Das Gesundheitssystem in den USA ist auf der einen Seite nicht so durchlässig wie unseres. Also der Zugang ist deutlich schlechter. Dann zweitens haben wir viel mehr Risikopatientinnen und Patienten auch unter den Kindern und Jugendlichen schon. Die afroamerikanische Bevölkerung, die hispanische Bevölkerung und auch der Großteil der adipösen, also übergewichtigen Kinder und Jugendlichen hat ein höheres Risiko. Und deswegen ist man in den USA zu einer anderen Empfehlung gekommen als bei uns. Und wenn wir jetzt die Daten haben, ja, wir haben die Daten gesehen, wir haben sie vorliegen. Die Ständige Impfkommission beschäftigt sich, wie der Name sagt, ständig mit den neuen Ergebnissen. Und sie wägt sehr, sehr sorgfältig ab mit vielen Experten, die seit Jahrzehnten teilweise auf dem Gebiet tätig sind. Können wir denn jetzt schon eine klare Empfehlung aussprechen für und wieder? Da habe ich höchstes Vertrauen zu der STIKO. Und es ist immer besser, eine Expertenkommission mit vielen Experten gemeinsam entscheiden zu lassen, als eine einzelne Person.
Nur ist es als Eltern ja so schwierig bei den unterschiedlichen Empfehlungen, denn die EU-Kommission hat hatte den Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer inzwischen für Kinder ab 12 Jahren dann zugelassen. Also das macht es dann wiederum so schwierig, weil man nicht weiß, die einen sagen das, die anderen sagen das. Wie soll ich denn nun ordentlich abwägen?
Ja, das stimmt. Also eine Zulassung bedeutet, dass man impfen kann und dass letztlich die Studien ordentlich durchgeführt wurden, die sozusagen zur Testung des Impfstoffes notwendig waren. Andererseits muss man sagen, das waren nur etwas über 1000 Kinder und Jugendliche, die da getestet wurden. Also die Datengrundlage für die Zulassung ist eine ganz andere als dann für die Impfempfehlung, die STIKO ausspricht. Zum Zweiten bedeutet die Zulassung auch zunächst nur mal auch noch eine Haftungsumkehr. Das heißt also, wenn eine Zulassung ausgesprochen ist, dann hat der Kinderarzt, die Kinderärztin nicht mehr eine Haftungsverpflichtung, wenn eine Nebenwirkung auftritt. Insofern ist diese Zulassung wichtig. Aber sie ist sozusagen nur ein, ja wir sagen, permissives, also ein erlaubendes Element, während die Empfehlung der STIKO auf eine viel breitere Datenbasis und letztlich auch das individuelle Gesundheitssystem in Deutschland zurückgreift.
SWR1, Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Professor Jörg Dötsch, Chefarzt einer Kinder- und Jugendklinik und wie alle Mediziner besonders gefordert in diesen aufgeregten und aufgeheizten Corona-Zeiten. Covid-19, Impfungen für Kinder und Jugendliche, ja oder nein? Viele Fragen dazu auch von SWR1-Hörerinnen und Hörern.
Die STIKO hat drei Dinge empfohlen. Also das ist ganz richtig. Die ersten beiden sind letztlich die chronische Erkrankung des Kindes selbst oder eine nicht zu impfende Person im Haushalt mit einer chronischen Erkrankung. Und die dritte Situation ist die individuelle Abwägung. Das lässt die STIKO nach wie vor offen. Und wir haben einige Beispiele jetzt schon in der Sendung besprochen, wo das wirklich sehr sinnvoll sein kann, auch in der individuellen Abwägung. Und insofern gibt es diese drei Möglichkeiten.
Was bringt Menschen denn überhaupt ganz generell dazu, sich impfen zu lassen?
Sich impfen zu lassen hat natürlich erst einmal den Schutz für die eigene Person beinhaltet. Das ist bei den meisten Erkrankungen ja so. Wir machen das beispielsweise ja, oder viele von uns machen das, wenn wir verreisen. Wir lassen uns gegen Dinge impfen, gegen die wir sonst uns vielleicht nie impfen lassen würden, die auch teilweise gravierende Nebenwirkungen
Malaria
haben.
Ist zum Beispiel,
glaube ich. Malaria, Gelbfieber, das sind alles gar keine harmlosen Impfungen. Aber wir machen es trotzdem, um sozusagen eine Reise zu machen. Andererseits lassen wir uns natürlich impfen gegen schwere Erkrankungen, die damit quasi auszurotten sind oder waren. Also die Pocken waren zum Beispiel so eine Erkrankung. Anders als Covid sind die Pocken ja nur beim Menschen aufgetreten, also diese Form von Pocken. Deswegen konnte sie ausgerottet werden. Das wird bei Corona leider nicht der Fall sein. Und das ist sozusagen natürlich ein zweites Moment, dass wir versuchen, über Impfungen eine Erkrankung auszurotten. Wie gesagt, geht halt hier leider nicht. Über Masern geht es theoretisch, deswegen auch die Masernimpfpflicht. Oder unter anderem deswegen. Und der dritte Punkt ist natürlich, um Menschen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können oder die irgendwie in Not sind. Und da wissen wir auch von Studien, dass wir unsere Mitmenschen, die in Not sind, gerne schützen wollen, aber durch eine Impfung, die wir bei uns selber haben, aber dass wir in der Mehrheit nicht dazu bereit sind, uns nur wegen der Herdenimmunität impfen zu lassen, die im Übrigen ein ganz schlechtes Wort ist in diesem Zusammenhang, weil das
klingt
Wort Herde,
auch sehr abstrakt.
Das Wort Herde ist ganz fürchterlich. Es signalisiert, dass wir mitlaufen, und das ist das, was wir nicht sollen. Und es gibt auch keine Herdenimmunität bei Covid, weil, wie gesagt, leider ja auch diese Erkrankung nicht nur aus dem Tierreich kommt, sondern auch auf Tiere übertragbar ist. Also insofern ist das gar nicht erreichbar.
Wurde aber immer behauptet, ne?
Ja, also es ist natürlich so, man kann durch eine hohe Impfquote erreichen, dass schwere Verläufe extrem herabgesetzt werden, dass Krankenhausaufenthalte, vor allen Dingen schwere Komplikationen der Krankenhausaufenthalte herabgesetzt werden. Das ist das Hauptargument. Ich glaube, das ist viel wichtiger, das den Menschen nahe zu bringen als Hauptargument für die Impfung. Und wie gesagt, auch nahe zu bringen, dass wir Menschen und Gruppen von Menschen schützen, die nicht geimpft werden können. Und da müssen wir vor allem an die Kinder unter 12 Jahren auch denken, denen wir es ermöglichen, in die Schule zu gehen und am Leben teilzuhaben, indem wir Erwachsene uns impfen lassen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.